herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcasts. Mein Name ist Nicola Wohlert oder ganz einfach kurz Nico. In diese Folge haben wir einen bemerkenswerten Mann eingeladen, der schon erstaunlich viel erlebt und auch bewegt hat. Und der sich auf die Fahne geschrieben hat, Kommunikation radikal neu zu denken. Was er damit genau meint und wie Familie, Arbeit und Gesellschaft damit zusammenhängen, darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Janis Johannmeier, den Co-Founder und Geschäftsführer der PR-Agentur The Trailblazers. Willkommen, lieber Janis.
Hallihallo, ich grüße euch.
Und als Co-Hostin an meiner Seite ist heute Beatrix Thaar, hier auch gern einfach kurz Bea. Hallo Bea.
Hallo liebe Nico und natürlich hallo und herzlich willkommen auch von mir, lieber Janis. Ich freue mich.
Das kann ich nur zurückgeben. Das ist eine coole Reise.
Janis, du hast in Hamburg und Bielefeld, ich sag mal in Tüttelchen, ich hebe gerade meine Finger, was mit Medien studiert. Du warst dann in der Sportredaktion der Bild tätig, bevor du 2015 die Seiten gewechselt hast und bei der Fachhochschule des Mittelstandes die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernommen hast. Bevor du dann die Trailblazers gegründet hattest, hast du 3 Jahre lang die Kommunikation für die Startup-Schmieden Founders Foundation und die Hinterland of Things Conference gestaltet. Wie fühlte sich der Wechsel vom Journalismus in die Kommunikation für dich an? Oder besser vielleicht, was hat dich an der PR-Branche gereizt?
Ich überlege gerade, wie ich es erzähle. Ich könnte natürlich sagen, das war eine geplante strategische Karriereentscheidung und ich habe so große Perspektiven in der PR gesehen und habe frühzeitig erkannt, dass der Journalismus kein richtiges Geschäftsmodell mehr hat. Bla bla bla, das wäre jetzt wahrscheinlich Kommunikation oldschool. Ganz einfach, ich bin bei der Bild, da habe ich ja nun mal richtig gelernt, da bin ich einfach gescheitert, da bin ich auf die Fresse geflogen. Und ich musste nach Berlin, Hamburg und Köln einfach wieder mal nach Hause. Das ist eben Bielefeld, zu meinen Eltern. Und da kam dann der Zufall, das Schicksal, je nachdem, woran man glaubt, Fügung, weiß ich nicht. Dann habe ich mit meiner alten Rektorin, Professor Dr. Anne Dreier, gesprochen. Und dann hat die gesagt, ja, mach das doch hier in Bielefeld und unseren anderen 8 Standorten in Deutschland, hast du da Lust zu? Und ich dachte, ja. Und so fühlte sich das an. Und ich habe aber erstmal das gar nicht so getrennt. Natürlich war der heilige Gral Journalist. Journalistin zu werden, ist ja für viele omnipräsent, ne? Wer das denn heutzutage noch machen will, ich glaube ja auch, dass es ein bisschen weniger wird, aber das war schon irgendwie erstmal so, okay, der Weg ist jetzt zu Ende, aber ich bin da relativ positiv immer schon gewesen, da macht man halt was anderes, was Neues. Ich gedenke nicht in der Vergangenheit zu leben und eigentlich auch nicht so richtig in der Gegenwart, sondern eher in der Zukunft. Ich glaube, das hat so oder so ähnlich auch schon mal Albert Einstein gesagt, deswegen bemühe ich das mal hier und so war das dann halt, dann macht man halt.
Also ein bisschen was wie reiner Zufall.
Ja, wahrscheinlich schon. Also
Fügung. Man kann vielleicht von Fügung sprechen.
Genau, da kann sich jeder so überlegen, woran man so glauben will im Leben, ne? Aber das Leben geht immer weiter und es gibt immer wunderbare Optionen. Ich sehe die Welt als einen einzigen Topf voller Möglichkeiten. Und ja, deshalb war das jetzt, würde ich das auch nicht so hochstilisieren, dass das jetzt irgendwie so ein unglaublicher Karriereeinschnitt wäre. Ich könnte auch damit leben, ab nächstem Jahr Kindergärtner zu sein.
Auch eine schöne Vorstellung. Ich finde aber eigentlich, dass man alle 3 Ebenen, also du hattest ja gerade gesagt, ne, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, du bist ja dann eher so in der Zukunft, bist gar nicht so sehr in die Vergangenheit. Ich finde, das hat alles miteinander zu tun und ist auch ineinander verwurstelt und verwickelt und bezieht sich das eine und so das andere auch aufeinander. Man kann viel auch daraus ziehen, wenn man doch eben diese verschiedenen Ebenen immer mal wieder reflektiert. Kleiner Exkurs in die Zeit. Ich will jetzt aber deswegen auch nochmal ganz kurz in die Vergangenheit, aber nehmen als Aufhänger die Gegenwart, nämlich da, wo du jetzt stehst. Jetzt bist du quasi, Nico hat es ja kurz schon gesagt, bei Trailblazers, einer Agentur, die du mitgegründet hast vor 2 Jahren. Das ist auch noch nicht so lange her, glaube ich, euer 2-jähriges, da habt ihr gerade Geburtstag gefeiert, ne? Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. Wenn ich mir überlege, vor 2 Jahren gegründet, das war ja 2020, wissen wir irgendwie alle, Start der Pandemie. Du hast uns im Vorgespräch gesagt, damals hatten euch viele abgeraten davon, ne? Um Gottes Willen, macht das doch nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, das ist irgendwie sehr ungünstig, sehr risikobelastet. Ihr habt es aber trotzdem gemacht und deswegen haben wir uns überlegt, das ist ein relativ mutig gewesen. Welche Rolle spielt Mut bei euch, bei den Trailblazers?
Ich liebe, dass wir über Mut sprechen. Mut wird immer belohnt, in jeder Lebenssituation, immer. Gibt für mich ganz individuell kein Beispiel, was ich erzählen könnte, wo ich sagen würde, boah, da war ich mutig und es ist komplett in die Hose gegangen. Oder das gibt es überhaupt nicht. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Mut und Wagemut und ne, und ich
Übermut.
Übermut, ne, genau. Aber mutig sein, an etwas glauben, sich dafür einzusetzen, was man will und möchte, das ist, Mut ist der Schlüssel zu so, so vielen. Und es gibt wenig, was in meinem Leben feststeht, glaube ich, weil so Glaubenssätzen, aber Mut wird immer belohnt. Und das ist auch das, worum es geht. Und wenn du mutig nach vorne gehst, kannst du das daran erkennen, dass dir mehr Leute sagen, dass es keine gute Idee ist, als Leute, die sagen, es ist eine gute Idee. Weil ansonsten bist du nicht mutig. Wenn ich jemandem sage, das mache ich jetzt und die sagen, ja, toll, dann ist das kein Mut. Das ist einfach nur, ja. Und wenn du an etwas glaubst und wenn du wirklich was bewegen willst, muss dir klar sein, dass normalerweise 80% der Leute dagegen sein müssen. Weil ansonsten behält es nur den Status der Gegenwart. Und wie gesagt, der ist für mich nicht besonders wünschenswert, offen gesagt.
Also ist für dich Mut sozusagen von außen motiviert, das, was wo äußere Begebenheiten sozusagen gegen ein potenzielles Handeln von dir sprechen würden, es doch zu tun, weil deine innere Überzeugung es anders sieht.
Nee, das ist es nicht. Mir ist der äußere, es ist für mich nur ein Indikator. Ich würde damit sagen, das ist so, ich hatte zum Beispiel, wir sind mit Corona Primetime gegründet und ich bin offen. Ich habe meinen Mitgründern gesagt, die waren noch fest angestellt. Ich war das zu der Zeit schon gar nicht mehr. Ich habe gesagt, kündigt mal noch nicht die Woche, lass uns mal kurz warten, ob die Welt untergeht oder, ne, okay. Risikovermeidung macht schon auch mal Sinn, gerade unternehmerisch gesehen. Unternehmer versuchen, Risiken zu vermeiden, aber trotzdem mutig zu sein. Und für mich war aber trotzdem es außerhalb der Vorstellung, wenn jetzt nicht wirklich Apokalypse Now passiert, dass wir durchziehen. Das stand für mich, das war für mich außer Frage. Und auch jetzt, ich komme ja gerade, oder ich weiß nicht, wann die Folge ausgespielt wird, aber ich komme gerade vom Giga-Gipfel des Handelsblatt, des Tagesspiegels, von Vodafone, wer da alles ist. Und ich wirklich, ich merke wieder, der Puls schon kocht. Stapelkrise, Giga-Krise, XY-Krise. Ich höre dieses Negative, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Es ist für mich wirklich unerträglich, dieses, oh, deshalb geht das alles nicht. Wir sind doch Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Unser Handeln hat immer nur Konsequenzen und hat einen Preis, mag sein. Aber dieses wirklich, dieses immer versuchen, bloß nicht irgendwie, boah, also wir Menschen können, jeder und jede von uns kann so unfassbar viel mehr erreichen, als dass man sich das wirklich irgendwie oft genug sagen lässt. Weil dann kommt ja immer so, ja, das geht deshalb nicht, nein, deshalb nicht und deshalb nicht und deshalb nicht. Und bevor man den Gedanken nur geäußert hat, hat man 77 Gründe gehört, warum das alles nicht funktioniert. Das ist für mich so, deshalb, das ist dieses, ja, Corona ist eine Krise, ist meinetwegen, dann ist das eine Krise. Und dann nennen von mir das auch wieder Krise und das ist auch eine Krise. Aber das heißt nicht, dass wir passiv sein können. Das Gegenteil ist der Fall. Und auch da lohnt sich Mut doppelt und dreifach. Und ich glaube, das ist etwas, was mich selbst durchzieht, was die Agentur durchzieht und was jedes Unternehmen auch irgendwie mal verstehen muss. Und wenn wir da gerade den Bogen zur Kommunikation spannen, ich hatte das Gefühl, dass Kommunikation jahrelang nur die Vermeidung von Dialog war und von Abwenden von Dingen und Verhindern von Didede. Man kann mit Kommunikation die größtmöglichen Dinge dieser Welt bewegen. Und das haben die Kommunikatoren aus meiner Sicht, sind sie anders sozialisiert oder haben das total vergessen. Also wenn ich den Bogen ins Private spannen würde, ich rede einfach wenig, ich sage zu Themen nichts, ich habe keine Lust auf Dialoge, dann werden wir als Mensch, jeder für uns alleine, aber sehr einsam werden. Und die Unternehmen versuchen genau das und sagen, das ist professionelle Kommunikation und tun so mit irgendwelchen, ist aber so die Schule. Nee, es ist einfach dumm. Es ist einfach dumm, das so zu tun und dazu dann noch die Rahmenbedingungen in der Kommunikation, wo, also insofern, ich glaube, da war es relativ einfach, weil in dem Bereich der Kommunikationsagenturen ist so ein Defizit plus Problem mit den Menschen, die dort arbeiten. Deshalb war das einfach auch nicht so besonders schwierig, die Trailblazers auf das Niveau zu bringen, wo sie jetzt sind, so komisch das jetzt auch klingt.
Ihr macht ja bei den Trailblazers ja auch vieles anders als andere PR-Agenturen. Zum Beispiel nennt ihr ja eure Kundinnen und Kunden nicht Kundinnen und Kunden, sondern Partnerinnen und Partner. Das lässt ja schon mal auf eine ganz andere Art der gängigen Agentur-Kunde-Beziehungen schließen, richtig?
Absolut. Es ist für mich aber auch unvorstellbar, dass im Bereich der Kommunikation, wo wir ja nun Experten und Expertinnen sind, scheinbar, aus welchen Gründen auch immer, wird uns das ja dann zugeschrieben, weil man mal Journalist war, weil man studiert hat, weil man da irgendwie einen Track Record hat, warum auch immer. Aber als Agentur dann so aufzutreten, als wäre man die verlängerte Werkbank und der Kunde ist König, das ist inhärent ein absolutes Fehldenken und ich verstehe gar nicht, dass das Geschäftsmodell überhaupt so lange funktionieren konnte. Und wenn wir Kommunikation machen, habe ich den Anspruch, und das gibt es auch bei uns eigentlich nicht anders, dass das, was wir miteinander arbeiten, unternehmensstrategische Folgen hat. Und wir nicht einfach irgendwo die letzten 20% der komischen Sachen, die einem da vorgelegt werden, irgendwie ein bisschen fancy machen. Also das ist doch nicht der Anspruch von Kommunikation. Der Kommunikation ist der Anfang und die Basis eines jegwegen Wandels, von jegwedem Schritt nach vorne. Und das ist doch nicht das letzte Glied der Kette in der Wertschöpfung. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist das erste Glied und das letzte und durchzieht alle anderen Wertschöpfungsketten dazwischen. Und das gilt für Unternehmen nach außen, das gilt aber auch nach innen. Und dass das irgendwie mal in Vergessenheit geraten wurde, oder vielleicht haben die das auch noch nie verstanden, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Deswegen muss man das doch partnerschaftlich machen. Wie in einer Freundschaft. Wenn man doch Freunde hat, dann sagen die auch einfach einmal, das ist jetzt gerade scheiße, was du machst, hör auf damit. Und ich möchte doch keinen Freund haben, der mir, wenn wir irgendwie zu Sachen, weil ich dann mal einen schwachen Moment habe, irgendwas Komisches machen möchte, der dann einfach sagt, ja, das ist eine tolle Idee, wirklich toll. Spring jetzt hier einfach runter, ist eine super Idee. Das ist, man möchte sich doch gegenseitig helfen und wenn man da nicht ehrlich ist miteinander, dann bringt das doch alles nichts. Und dann immer dieses, wer kennt das nicht? In so Agenturen, wie oft hat das bestimmt schon jeder mal gedacht, boah, ich mache hier, setze hier gerade was für einen Kunden um, würde ich niemals so machen, aber der zahlt das halt, also mache ich das so. Ich glaube nicht daran, aber ich mache es dann halt so. Das ist gängige Praxis.
Wenn du mal so auf die letzten 2 Jahre schaust, hast du denn da, erinnerst du dich oder kannst uns vielleicht das, was du jetzt gerade ein bisschen theoretisch beschrieben hast, mal an einem konkreten Beispiel veranschaulichen, wo eben vielleicht ein Partner, eine Partnerin auf euch zugekommen ist und ihr gesagt habt, eben so nicht, weil deswegen so anders und sozusagen diese partnerschaftliche auf Augenhöhe Beziehung sich gezeigt hat und eben nicht dieses schräge Verhältnis, wo eine andere Agentur gesagt hätte, nein, da glauben wir eigentlich nicht dran, aber wir machen es, weil ihr unser Kunde seid.
Gibt es jetzt mehrere Beispiele, muss ich kurz mal ein bisschen überlegen. Ich glaube, dass ein Beispiel ist ja in Ostwestfalen-Lippe, wo ja unsere Heimat ist, bilden sich die Unternehmen ja darauf ein, dass sie Hidden Champion sind und finden das toll. Kommunikativ, aber auch in Geschäftsmodellen und im gesamten Habitus. Und wenn einer, ein Hidden Champion zu uns kommen wird, oder das war schon das ein oder andere Mal der Fall, der möchte sich aber nicht öffnen, aber trotzdem eine gute Kommunikation irgendwie für komische Produkte bekommen, dann machen wir das nicht. Damit fängt das schon mal an. Also wir sagen kategorisch nein. Und mit Kerstin Hochmüller von Marantec, klassischer Weltmarktführer im Bereich Antriebstechnologie. Und die machen, wenn man es ein bisschen gemein formuliert, sorgen sie halt dafür, dass sich Schranken und Garagentore bewegen mit einem Antrieb. Also wahrscheinlich eines der langweiligsten Produkte, die man sich vorstellen kann. Holt mich jetzt nicht unbedingt ab. Spannend finde ich das nicht. Diese tiefsten Ostwestfalen, tiefsten Hinterland in Marienfeld und das machen die halt so, wie sie es immer schon gemacht haben. Und mit Kerstin zum Beispiel habe ich ein Verhältnis entwickelt, wo wir, das geht jetzt schon ins Freundschaftliche hinein, wir kannten uns vorher gar nicht und wir denken das Unternehmen neu, haben Spaß daran, uns zu streiten und machen jetzt, und das ist in Deutschland soweit erstmalig, wir machen komplett die Transformation vom Hidden Champion zum Open Champion. Weil nichts davon mehr so richtig war, wie es ist. Und wenn man schon weiß, vielleicht kennt ihr den Spruch, never ride a dying horse. Es gibt, glaube ich, wie viele Methoden auch immer, ein totes Pferd nochmal zu reiten. Entweder du holst dir ein neues oder gehst einfach weg. Und ich glaube, wenn das bestimmte Unternehmen und Kommunikationsabteilungen nicht verstehen, dass man jetzt noch 36 andere Art und Weisen machen kann, über die nächsten 5 Jahre Kommunikation irgendwie zu einem Thema, was längst tot ist, zu gestalten, dann funktioniert es nicht. Und deshalb gehen wir dann auch wirklich daran und entwickeln mit unseren Partnern, Partnerinnen genau das, woran wir gemeinsam wirklich glauben. Und das ist dann vielleicht mal, bei Marantec ist das mittlerweile sehr ganzheitlich, aber das kann dann halt auch mal disziplinspezifisch sein, also wie PR oder das Thema Business Social Media, LinkedIn, das hat eigentlich aus meiner Sicht, die wenigsten sind da schon richtig im Spiel drin. Und gibt's ja, wir machen ja noch viel mehr Disziplin. Wir verstehen unseren Sender ganz gut, gehen jetzt auch immer mehr zum Empfänger, bla bla bla, unternehmerisches Zeugs, aber ich glaube, das zeichnet es aus, dass wir, ich sage immer so, wenn wir mit unseren Partnern kein Verhältnis entwickeln, wo man sich abends bei WhatsApp mal schreibt, dann ist das für mich kein Verhältnis. WhatsApp stellvertretend natürlich für auch so gibt, aber nicht dieses E-Mail zwischen 9 und 18 Uhr, das ist kein Verhältnis.
Bea hat es ja schon erzählt, dass ihr so mutig war, mit Beginn der Pandemie die Trailblazers zu gründen. Da wart ihr, wie ich vermute, wie wir alle auch, alle im Homeoffice oder habt euch irgendwie nicht zentral an einer Stelle zumindest getroffen und gemeinsam eure Pläne ausgeheckt. Das ist ja auch für viele Unternehmen jetzt inzwischen auch fast schon gängige Praxis, dass nicht mehr in die Büros gegangen wird. Was bedeutet es für dich, ich sage jetzt mal Tüttelchen wieder, ins Büro zu gehen? Ist euer Büro für dich sowas vielleicht wie ein Zuhause, wenn ihr auch mit euren Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis habt? Wie geht es deinen Kolleginnen und Kollegen mit dem Gang ins Büro?
Ja, gut. Da muss man natürlich fairerweise sagen, ich bin in der Startup-Welt jetzt sozialisiert seit 2016. Da solche Dinge wie Skype, Remote-Calls von überall auf der Welt waren da schon Standard. Und der Übergang für mich, den gab es gar nicht. Das war vorher schon. Also es war nichts Neues, deswegen habe ich gestaunt. Ich habe gestaunt. Und dann, wir sind natürlich auch remote gestartet. Wir haben uns, am Anfang haben wir auch gedacht, alte Sozialisierung, ein Büro ist ein Must-Have. Nein, ein Büro ist ein Nice-to-Have. Und ich bin mittlerweile so, ein Büro ist gar kein Have mehr. Wenn du es nicht schaffst, deine Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es sich anfühlt wie ein zweites Zuhause, brauchst du es gar nicht mehr machen. Also diese Febrü oder wie die alle heißen, Schreibtischparadiese mit blauem Teppich drunter, ist der ein Traum, müsste das für jeden Menschen mittlerweile sein, weil es total unnötig ist, so zu hausen. Und wir haben das Ding aufgezogen, da haben wir kein Büro gehabt. Wenn wir uns mal getroffen haben, war es bei uns im Wohnzimmer. Das war cool, das hat auch Spaß gemacht. Dann haben wir darüber nachgedacht, ja, Büro möchten wir schon, und wenn es den Anspruch eines zweiten Zuhauses hat. Und das haben wir jetzt. Und das ist in Bielefeld quasi der Hauptstandort. Aber wir haben Leute in Hamburg, Freiburg, München, Köln. Man kann sich das vorstellen, dass selbstverständlich nicht alle nach Bielefeld kommen. Wir haben noch ein paar Plätze in Hamburg, Berlin. Da gibt es so coole Coworking Spaces, da brauchst kein eigenes Büro. Also da gibt es so viele coole Dinge. Und wir legen schon Wert darauf, dass wir zusammenkommen. Aber dann bitte nicht über die Arbeit reden. Also das ist ja der nächste Irrglaube. Also dann saß man doch, oder ihr wahrscheinlich ja auch, jahrzehntelang teilweise in Büros nebeneinander. Und was hat man denn da besprochen, außer, ja, Kindern geht's gut, ja, meinen auch. Und, ja, weiß ich nicht, war der Urlaub, eure Fußballmannschaft hat verloren am Wochenende, ist ja doof. Das sollen jetzt die Gespräche gewesen sein, die unter Menschen verbinden? Nee. Also das war doch überhaupt da auch nicht stattgefunden. Und ich sage das immer so, denn dann lieber im Quartal mal 5 Tage miteinander sauber verbracht zu haben und da wirklich mal über die Dinge des Lebens gesprochen zu haben, das hilft dann wirklich. Das macht dann, ist dann Quality Time. Und dann machen wir das, solche Dinge. Und wir legen da schon Wert drauf, dass das alles immer so kommt. Aber das ist ja im Privaten genau das Gleiche. Irgendwann hat man halt das Gefühl, man will dich sehen und dann macht. Und nicht ist Büro, das ist.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht der Ort, das Büro, der in der echten Welt sozusagen existierende Raum sein muss. Aber ich glaube schon, das war jetzt so unsere Erfahrung, Nico, dass wenn man sich nur noch virtuell sieht, auch virtuell zusammenarbeitet, auch virtuell über private Dinge spricht, vielleicht sogar virtuell sich abends zu einem Bier trifft, dass es doch nicht reicht, um gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht neu dazugekommen sind und die sich nur virtuell kennengelernt haben, auf dem gleichen Level in irgendeiner Form, wie soll man das ausdrücken? Bindung ist so ein bisschen plattes Wort, aber Zugehörigkeitsgefühl, helft mir mal, ne? Empathie, einfach ein Gefühl, eine Beziehung aufzubauen, die nachhaltiger ist. Ich glaube, dass da es einen Raum, und das muss nicht das Büro sein oder kann vielleicht auch gar nicht das Büro sein, in der echten Welt geben muss, wo man sich immer dann doch ab und zu mal trifft, so wie du es ja auch beschrieben hast, ne?
Also ich gebe euch da recht mit der Sichtweise, würde aber trotzdem spaßesweise gerne dagegen halten. Die jedweder Gallup-Studie. Ich fasse es jetzt mal ein bisschen grob zusammen, aber du kannst davon ausgehen, dass mittlerweile die 50% der Leute innerlich gekündigt haben. Da waren die ja beim Büro. Was soll ich jetzt sagen? Oh, das war ja, oh ja, immer jeder Zweite hat nur innerlich gekündigt im Büro. Ist ja super. Das war ja toll, dass wir uns da mal zum Bier getroffen haben. Das ist es nicht. Das kannst du noch weiter kaskadieren, ne? Also Begegnungen, Menschen sind nicht dafür gemacht, wahrscheinlich einsam im Keller zu leben. Ja, Begegnungen schaffen schon, aber sie sorgen nicht dafür, dass automatisch in irgendeiner Form irgendwas vernünftig ist. Also wenn man sich wirklich mal diese ganzen Gallup-Studien anguckt, die Arbeitsunzufriedenheit ist gigantisch in Deutschland, dann noch gekoppelt mit dem Fachkräftemangel, dann noch gekoppelt mit dem demografischen Wandel. Ich verstehe gar nicht, dass überhaupt noch der Reflex besteht, auf irgendetwas in der Vergangenheit zu setzen. Womit denn? Die Leute sind doch unzufrieden, die sagen es euch sogar, zeigst es jede Statistik. Und ich war bei Siemens, ich war bei Fujitsu, ich habe Telekom, PwC. Alle, ich mache da jetzt ja gerne New Work, ist ja so eigentlich mein Herzensthema, ne? Sowas zu bauen, wie sieht die Arbeit der Zukunft auf, die Gesellschaft der Zukunft. Allen sage ich diese Statistik, ne? Die alle vorgetragen. Und weißt du was, die immer sagen, bei uns ist das so nicht. Die sagen immer, bei uns ist das so nicht.
Okay.
Das ist halt so dieser, das ist halt, ja, klar, natürlich bei euch nicht, bei der Telekom, nein, niemals, unglaublich, natürlich nicht. Nein, ihr habt ja Tim Höttges, den Superstar. Da sind die Leute mit mit Glück geküsst jeden Tag, dass sie da hinkommen dürfen. Und also das ist so nicht so. Und ich verstehe halt deshalb diese, deswegen, also anders gesagt, ich mache aus positivem Menschenbild heraus, versuche ich neue Dinge zu machen, die richtig geil sind und Bock machen. Old Economy, jetzt mache ich auch mal die Gänsefüßchen, müsste das machen, weil denen einfach die Hütte unterm Arsch wegbringen. Und ich verstehe halt nicht, woran man da festhalten kann. Und man hat doch jetzt über die letzten Jahrzehnte gelernt, dass die Art und Weise von Führung, die Art und Weise, wie man alles an Arbeit denkt, dass das dazu führt, dass man da Leute sitzen hat, die keinen Bock mehr haben. Und jemand, der innerlich gekündigt hat oder sich 3 Bewerbungen bei anderen offen hat, was? Also wenn ich jetzt der Unternehmer da wäre, also da brauche ich jetzt nicht mehr als 1 und 1 zusammenzuzählen, dass die wahrscheinlich auch nicht besonders viel Leistung bringen. Glaube ich jetzt nicht.
Oder dem Quiet Quitting anheimfallen, wo sie dann einfach 9-to-5 machen und so viel und gut arbeiten, dass es sozusagen noch in Ordnung ist, aber halt nicht bereit sind, Leistungen zu zeigen, die man vielleicht vor 20 Jahren oder 10 Jahren noch gezeigt hätte, mit morgens früher die Erste sein und abends der Letzte sein.
Und diese Erkenntnis haben wir und deshalb geht es eigentlich darum und da können wir Kommunikatoren eine große Leistung bringen, Visionen mit Unternehmen zu arbeiten für die Menschen. Etwas zu erschaffen, woran man glaubt, womit man sich identifizieren kann. Und das eben zu, und das liegt doch nicht, also der auch, aber da sind die Medien auch Teil des Problems, meiner Meinung nach, weil die Sozialisierung auch da irgendwie eine falsche ist. Ist schon wieder so daneben, dass ich das sage, aber wenn immer nur darüber geredet wird, wie jedes Unternehmen sich verbessert, wenn es nur darum geht, den Umsatz zu steigern, das ist mir doch egal. Wenn ich bei der Telekom bin und sehe, die haben jetzt 10% mehr im Jahr gemacht und jetzt, was ist jetzt passiert? Gar nichts. Das spüre ich nicht, sehe ich nicht, interessiert mich auch gar nicht mehr. Das gilt aber bei den ganzen Unternehmen, aber das ist das Narrativ, was die Kommunikation da auch spielt. Das ist das Narrativ, was die Medien nachfragen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen haben uns genau dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das ist es nicht. Wir haben die letzten 70 Jahre gesehen, nach dem Krieg, dass das Narrativ höher, schneller, weiter, schaffe, schaffe, Häusle baue, das ist durch. Das funktioniert nicht. Das haben wir jetzt gesehen. Die Armut ist genauso präsent, wie sie vorher war. Es gibt einige wenige, die sind jetzt Milliardäre. Ja, gut, okay, super. Gibt es gerade wieder die Armutsberichte. Deutschland, die Leute waren noch nie so arm. Gucke ich mal aus Deutschland raus. Wollen wir wirklich über Afrika sprechen, was wir da gemacht haben? Also das Narrativ ist durch. Damit kannst du die Leute auch nicht mehr faszinieren, weil das ist ausgelutscht. Soll denn wirklich jetzt für meine Kali, dass wir jetzt hier im Wohlstand leben, soll dann ihr Anspruch noch sein? Oh ja, ja, mein Vater hat es nicht geschafft, dass wir mal einen aufgetunten Porsche 911 hatten, aber ich schaffe das jetzt. Das soll das sein in der nächsten Generation? Nee. Und darum geht es halt. Der Menschheit, uns als Menschheit, und in der Wirtschaft gilt das noch Faktor 100. Uns fehlt ein Narrativ für die Zukunft. Es gibt kein Narrativ und deshalb sind die Leute unzufrieden. Und wir als Kommunikatoren müssen dafür sorgen, dass es wieder ein Narrativ gibt, was Menschen verbindet, was Leute auch fasziniert, Leistung zu bringen, dass sie verstehen, dass sie das für Werte und Demokratie tun und nicht dafür, dass irgendwelche komischen Aufsichtsratsvorsitzenden und irgendwelche anonymen Inhaberfamilien auf Zypern noch 1 Million mehr haben. Das ist vorbei.
Ja, wobei,
ich verstehe sowieso nicht, wie man das Spiel mitmachen kann. Ich würde einfach gehen. Das ist dann natürlich wieder... Ich verstehe das Thema Sicherheit und ich kann nicht einfach, aber da sage ich natürlich kannst du, weil Fachkräftemangel, demografischer Wandel, du kannst alles machen und das muss man sich halt immer nur vor Augen führen, aber ja.
Wobei ich glaube, das mit dem Narrativ ist relativ vielschichtig, weil erstens mal sind es, denke ich, nicht nur die Kommunikationsprofis, die dieses Narrativ transportieren müssen, können, sollen, sondern in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ja auch, ne? Also wir sind quasi zum einen Sprachrohr, aber zum anderen brauchen wir auch andere Akteure. Es muss ja immer mehrere sein, weil du ja vorher sprachst, ne? Vom Management zum Beispiel, ne? Also es muss ja getragen werden, entwickelt werden über verschiedenste Teile der Wirtschaft und der Gesellschaft letztendlich. Jein?
Ja, natürlich. Ne? Deswegen sage ich auch, wenn wir kommunikativ auftreten, muss das Unternehmen strategische Auswirkungen haben. Aber ich habe als Kommunikationschef, Chefin die Möglichkeit, wenn mir mein bescheuerter CEO immer nur sagt, wir reden über Zahlen, Daten, Fakten, dann sagt man nein. Und wenn er dann sagt, doch, dann sagst du nein. Wer hält dich denn auf? Wer spricht denn da rein? Der liebe Gott oder wer gibt da die Einfügung, dass man solche Narrative entwickeln muss, dass man einen Geschäftsbericht so machen muss? Also man kann alles verändern. Ich rede ja auch so gerne mit anderen Agenturinhabern, Inhaberinnen. Ne? Das sind geschäftsführende Gesellschafter, wie ich auch. Und dann sagen sie mir, Janis, wir haben Renditeziele, wir müssen immer jedes Jahr 10-20% machen, das geht nicht anders. Und da frage ich genau das Gleiche. Wer sagt dir das denn? Wo hast du das gelesen? In deinem Managementbuch 1992 oder wo? Wo stand das mal drin? Und dann tust du so, als wäre es so. Es ist doch so nicht. Ich kann mein Unternehmen, ich kann das heute euch schenken. Das kann ich machen. Da hält mich keiner auf. Da kommt nicht der liebe Gott und nimmt mir den Schreibblock weg. Das passiert nicht. Ich will damit nur sagen, wir können das neu denken. Und wir als Kommunikatoren tun immer so, ja, wir können das ja nicht machen. Wir sind ja nicht die Entscheider. Doch, ihr seid die Entscheider. Und wenn ihr nicht die Entscheider seid, dann hört auf, Kommunikation zu machen. Und wenn ihr nicht mitreden dürft und nicht in einen Dialog treten dürft und nicht offen und ehrlich authentisch Sachen erzählen dürft, hört doch einfach auf. Deshalb meine ich, das verstehe ich nicht. Ja, der Kunde möchte und mein Chef möchte, ich muss interne Kommunikation so machen. Ja, dann mach's doch nicht.
Ja, gehört auch ein bisschen Mut dazu, glaube ich. Ne? Da ist ja auch, der ein oder andere hat vielleicht auch ja, finanzielle Beweggründe, warum er das macht, was er macht und hat vielleicht auch eben Ängste. Da tickt da jeder so ein bisschen anders, glaube ich. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese Haltung, die du gerade beschreibst, jetzt nicht jeder so eins zu eins umsetzen kann.
Muss auch nicht. Muss er nicht, ist eine Einladung, in dieses Denken zu kommen. Und dann kann man sie sich jetzt angucken und dann kann man sich entscheiden. Nur diese Ausrede zum Beispiel, das ist für mich eine Ausrede, diese vermeintliche Sicherheit und ich habe das und den Lebensstandard. Wow, wenn das die Absolution ist, bestimmte Dinge einfach so zu tun, dann weiß ich weiß es nicht. Dann wird es für mich irgendwann auch relativ schnell dünn, ne? Also.
Dann lassen wir das einfach mal so stehen, aber leiten über zu einem Thema, das da genau reinpasst. Nico, die Gefühle, ne? Wir wollten auch nochmal über Emotionen sprechen, weil ich merke, dass du ja auch ein sehr emotionaler Mensch bist. Ich glaube, wir sind das beide auch, Nico, ne? Wir gehen damit im Team relativ offen um, würde ich mal sagen. Aber über das Team hinaus hängt es doch dann sehr davon ab, mit wem, jetzt immer in dem Unternehmenskontext gesehen natürlich, wir interagieren, zusammenarbeiten, wie sozusagen zurückhaltend oder offen wir mit unseren Gefühlen sind. Wie ist das bei dir, Janis? Vielleicht einmal bei dir persönlich, aber dann auch im Kontext von Trailblazers, von deinem Arbeitsumfeld, deinem aktuellen. Wie sehr spielen Gefühle bei euch auf der Arbeit vielleicht auch eine Rolle oder wo siehst du da vielleicht Grenzen oder siehst vielleicht auch gar keine?
Ja, bei uns sind Gefühle normal und alltäglich. Wie weit jemand seine Gefühle teilt, genau wie im Privaten, das bleibt jedem letztlich selbst überlassen. Aber bei uns sind Gefühle total Alltag und wenn jemand schlecht drauf ist und weint, dann kann er auch nach Hause gehen. Also warum denn nicht? Oder wenn er sich mit uns darüber austauschen will, kann er auch das. Und ich glaube, dass Emotionen, ich mache es sogar mal so, aus Wut und Emotionen entstehen Innovationen. Und entsteht auch Fortschritt. Und wenn man seine Gefühle immer einsperrt und sich so mittelt, deswegen bin ich auch so von diesen, ja, erstmal morgens Yoga machen, damit ich meine, nein, das Leben ist immer in Extremen, privat, aber auch im Beruflichen. Man muss diese Wellen einfach, dann reite diese Wellen doch und lass auch mal zu, dass es dir schlecht geht. Auch immer dieses, mir geht's jetzt schlecht, aber ich drück das jetzt weg. Nee, dann lass es dir, es geht dir jetzt mal 3 Tage schlecht. Akzeptier es. Halt auch mal Unzufriedenheit aus. Oder andererseits, wenn gerade was geil läuft, dann freu dich darüber, feier das ab. Und nicht in diese Logik zu gehen, naja, jetzt ist gerade gut, aber ich muss dann ja, darf ich jetzt nicht auch nicht so freuen, weil anderen Leuten geht es vielleicht nicht so gut. Und außerdem, wenn ich mich jetzt freue, ist morgen dadurch, brennt dann mein Haus ab. Das ist ja eine Sozialisierung wieder, die ich nicht verstehen kann. Und für uns, und jetzt kommt ja das noch dazu. Ich sag mal so, wir sind in dem, was wir inhaltlich tun, handwerklich tun, sind wir gut. Ja. Das können aber auch ganz, ganz viele andere Unternehmen, ganz, ganz viele andere Companies vom Handwerk her. Aber bei uns kaufen die das. Oder kaufen ist das Wort in dem Fall, das ist, glaube ich, das impliziert was mit Geld. Aber die möchten uns dabei haben, weil eine Haltung da mitkommt. Und eine Haltung ergibt sich ja aus Meinung, aus Gefühlen, aus Wahrnehmungen und nicht aus einer sachlichen Herleitung. Also und da, das ist, glaube ich, das, was es für uns dann auch wirklich auf der Agenturebene ein Strang ist, dass wir das haben, der uns sehr stark auch von anderen einfach abgrenzt. Aber das machen wir eben nicht bewusst, sondern wir sind halt so. Wir sind einfach ganz normale Spackos, die ihr Ding machen, die an bestimmte Dinge glauben. Und wer das blöd findet, braucht ja auch nicht anrufen. Aber wer da auf Bock hat, der wird bei uns mit offenen Armen empfangen. Sowohl von Bewerberin her, als auch bei potenziellen neuen Partnern. Ich habe halt auch, bin ich ja auch ganz ehrlich, ich habe ja auf 95% der Unternehmen da draußen nicht einen Hauch von Lust. Und wahrscheinlich auch, wenn ich auch ehrlich bin, wahrscheinlich auch auf genauso viele Leute nicht, die irgendwie was weiß ich was machen wollen. Deswegen, natürlich, wir sind Nische, aber wir sind halt so, wie wir sind. Und dass das schon reicht, so zu sein, wie man ist, ist doch eigentlich eine tolle Botschaft, weil man damit auch irgendwie was erreichen kann. Wieder Gänsefüßchen. Weil für erreichen für jeden ja auch was anderes. Aber ich glaube, das, was Emotionen und Gefühle davon Menschen abzuhalten, ist nicht gut.
Ich würde jetzt gerne einen Schlenker in eine komplett andere Richtung machen, nicht erschrecken. Du bist ja auch Dozent an einer Fachhochschule des Mittelstandes, heißt das, und bist da zum Thema strategische Kommunikation und PR unterwegs. Da sitzen natürlich ganz viele Menschen vor dir, Studentinnen und Studenten, die ganz viel wissen möchten von dir. Was ist für dein Gefühl das allerwichtigste Punkt, den du diesen jungen Menschen mit auf den Weg gibst?
Ich habe ja mehrere Lehraufträge, ne? Also einmal darf ich ja Unternehmensgründung und Produktentwicklung machen an der Uni, an Master. Das macht mir Spaß. Das im Bachelor hat mir keinen Spaß gemacht, mache ich nicht. Einfach mal, um das so klar zu sagen, weil das ist genau, wie du gesagt hast, die Leute wollen viel wissen. Nee, wollen sie nicht. Das macht keinen Spaß. Das ist dann halt so. Aber sei es drum, das Wichtigste ist, was ich den Menschen mitgeben will, egal wann, bin ja niemand wer anders, nicht als Dozent oder Lehrbeauftragter, als Unternehmer, als ich bin nie jemand anders. Ich lade die Leute wirklich dazu ein und ich glaube daran, jeder und jede kann alles schaffen. Vielleicht nicht heute, vielleicht aus bestimmten Gründen nicht jetzt, okay, aber ganz grundsätzlich hast du die Möglichkeit, für dein Leben das eigene Drehbuch zu schreiben. Und du musst nicht ein Drehbuch leben, was irgendwann mal der Konsens war. Und ein Studium kann möglicherweise ein Vehikel dazu sein, aber möglicherweise auch nicht, sondern das Ganze nur verschlimmert. Und wer dann Bock hat, dann über Themen zu reden, der ist herzlich eingeladen. Aber wer das nicht hat, der muss zum Beispiel bei mir auch überhaupt nicht kommen. Also im positiven Sinne nicht. Was soll das denn? Und ich glaube, das ist so die Botschaft. Bitte denkt über euer Leben so nach, dass ihr vielleicht in irgendeiner Weise eine Annäherung an euch selbst findet, um zu wissen, was ihr wirklich für euch und euer Leben wollt. Und das ist die oberste Botschaft. Und wenn es dann was mit Kommunikation ist, okay, dann lasst uns reden. Aber wenn ihr das nur macht, den und den Gründen, nein. Und das ist ja das, bei Unternehmensgründung und Produktentwicklung rede ich mit Masterstudenten, Studentinnen, die haben von den ganzen Themen noch nie gehört. Und da frage ich mich halt auch wieder, wo ist eigentlich systemisch mal das Thema, dass man über Unternehmer sein redet oder über Gründung, das passiert ja alles nicht. Deswegen, da macht es mir dann halt Spaß, diese Einladung erst recht auszusprechen, weil das Vehikel einfach so groß ist.
Vielleicht hast du ja sogar den einen oder anderen von deinen Studentinnen jetzt bei Trailblazers bald mit im Boot dabei.
Also, ja, möglich wäre es, ne? Also das muss man schon sagen, es sind viele Leute aus meinem bisherigen Leben, sind jetzt auch Teil der Trailblazers. Das sind zu 70, 80, 90% Leute, mit denen ich mein Leben teile. Und ich trenne ja nicht zwischen Arbeit und Leben. Nein, traue ich überhaupt nicht. Und ich habe alle Vertrauten, die mir wichtig sind, die mich irgendwie scheinbar auch ganz okay finden, die sind mehr oder weniger Teil des Unternehmens. Und deshalb auch da wieder alle Glaubenssätze, bloß nicht mit Freunden zusammenarbeiten, bloß nicht das und auch nicht das. Ja, ja.
Janis, bevor wir abschließend noch in die Glaskugel schauen, das tun wir ja immer in unserem Podcast, würde ich gerne nochmal den Begriff Storytelling aufgreifen, weil ich weiß, dass ihr auf eurer Website ja auch mit diesem Begriff, glaube ich, arbeitet. Du hattest ja vorher schon gesagt, dass das Narrativ, was bisher war, ne, von dem Wachstum vom Tellerwäscher zum Millionär zu Ende erzählt ist und dass wir eigentlich noch keinen wirklich festes Neues haben. Das ist ja auch wahrscheinlich eine Sache, die sich wie ein Prozess immer weiterentwickelt, so Narrative. Deswegen würde ich gerne mal wissen, vielleicht kannst du es auch anhand von einem konkreten Beispiel, an dem ihr jetzt in den letzten 2 Jahren gesessen habt oder wo ihr gerade dabei seid zu konzipieren, das mal veranschaulichen, was du unter dem Begriff Storytelling denn verstehst oder eben auch nicht.
Also wie gesagt, gelernter Bildreporter, Geschichten erzählen lag in der Natur der Sache. Nur nicht das Geschichten erzählen, Märchen erzählen, das ist damit nicht gemeint mit Geschichten erzählen. Das machen Unternehmen aber gerne, das meinen wir damit nicht, sondern Sachen und Dinge über Menschen so zu sprechen, dass es Leute wirklich interessiert, den Anspruch zu haben, auch komplizierte Dinge so aufzubereiten und so faszinierend darzulegen mit Menschen und Emotionen, dass Leute auch morgens beim Frühstücksespresso Lust haben, darüber zu reden. Dann ist der Anspruch für mich erfüllt, dass es eine gute Geschichte ist, dass es wirklich Leute mitnehmen kann, bewegt und auch den Bereich der Emotionen adressiert und nicht nur den Bereich des Neokortex. Für mich ist eine gute Geschichte, die das limbische System im Gehirn erreicht, wo ja übrigens auch die Entscheidungen getroffen werden. Deswegen ist es immer so süß, wenn man probiert im Neokortex was aus der wird nicht entschieden. Aber komm du mal weiter mit deinem Ratiozahlen, das ändert halt nichts, siehe Klimawandel übrigens. Aber sei es drum, ich glaube, das meine ich mit Storytelling. Und ich finde, für die Annäherung, um sich das vorzustellen, ich meine, wir sind ja, glaube ich, in so einem mehr oder weniger in so einer Fachnische ja hier schon, aber ich finde es schon schön, wenn man sich das nochmal so vorstellt, das ist im Privaten, hat man ja dafür einen Kompass. Wie erzähle ich die Dinge, die in meinem Leben passieren, irgendwie interessant und nicht so, dass die Leute gehen oder, ne? Also man hat auch einen Indikator dafür, was spannend ist. In der Regel das, was herausfordernd ist, was Probleme macht und nicht das, was besonders toll läuft. Und ich glaube, diesen Navigator, diesen privaten Kompass, das ist das, nach dem wir auch Kommunikation ausrichten. Ehrlich, authentisch, mit Fuck-ups, mit Scheitern, mit Leiden, aber eben auch mit den schönen Dingen dieser Welt. Aber alles gehört dazu und erst dann ergibt sich ein gesamtes Bild. Und das meine ich mit Geschichten erzählen. Und ich glaube, dass in einer Welt, die so überflutet ist von allen möglichen Dingen, dass Geschichten erzählen schon eine ernsthafte Währung. Ich meine, vielleicht ging euch das auch mal so. Ich habe am Anfang gedacht, als ich was mit Medien gemacht habe, Kommunikation, das ist eigentlich das so für Luschen, die halt nicht wissen, was sie so richtig machen sollen, dann machen sie halt bla bla. Und heute weiß ich, Kommunikation ist die höchste Lebenskompetenz der Menschheit, um bestimmte Dinge zu tun, auch schreckliche Dinge übrigens. Man kann mit Kommunikation Menschen zu schrecklichsten Dingen bringen. Die ganze Welt niederzubrennen, Menschen umzubringen, das geht. Und da sage ich eben, wir doch als Storyteller, Geschichtenerzähler, wir haben doch eine Verantwortung, uns in irgendeiner Form mit unseren Auftraggebenden auseinanderzusetzen, welche Geschichten wir erzählen und welche nicht und davor, mit welchen wir zusammenarbeiten und welchen nicht. Und ich glaube, das ist das, worum es geht, dass eben auch diese Wertschätzung für Kommunikation müsste von einer Skala von 1 bis 10 müsste 15 sein, weil sie so unglaublich wichtig ist. Und das merkt man ja auch im Privaten. Also die meisten privaten Probleme sind, weil es Kommunikationsfehler gibt, irgendwie. Und ich sage immer nur bei Storytelling und Kommunikation, wenn wir das sagen. Also erste These ist, die Kommunikation, die wir uns überlegt haben, funktioniert nicht. Die zweite These ist, die Kommunikation, die wir uns überlegt haben, wird nicht ankommen. Die dritte These ist, Kommunikation wird nicht gelingen. Und wenn ich die drei Thesen erstmal zulasse, werde ich auch härter daran arbeiten, dass die Kommunikation dann gut wird. Weil das eben mit einmal gesagt nicht getan ist. Weil es mit einmal so, naja, ist doch jetzt alles klar, nicht getan ist. Und deshalb ist das eine Riesenaufgabe, Storytelling so aufzusetzen, gerade in Zeiten des Wandels für völlig unsichere, was ich ja liebe, 100 Jahre, die jetzt kommen. Unsicherheit bedeutet auch immer unendliche Möglichkeiten. Das heißt, es ist alles möglich. Und da kann man mit der Kommunikation wirklich Leitplanken schaffen, ein Narrativ wirklich zu bilden. Da kann man seinen Teil dazu beitragen. Und das kann Storytelling schaffen. Und ich glaube auch, das ist auch eine Einladung eigentlich an alle Kommunikatoren und Kommunikatoren. Nehmt das doch positiv wahr, diese Verantwortung. Ist doch wohl mega, dass man so eine Möglichkeit hat mit den Fähigkeiten, die man hat. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Und ich finde es jetzt auch nicht völlig verrückt, einfach zu sagen, hey, dann guckt euch doch an, wen ihr denn mit eurer Kommunikation lauter macht.
Dann kommen wir jetzt zur Glaskugelfrage. Bea hatte ja gerade schon angedroht. Mit der Glaskugelfrage wollen wir ein bisschen in die Zukunft gucken. Bevor die Pandemie über uns einherbrach, haben wir mal gesagt, wie sieht es denn in den nächsten 5 Jahren aus oder was wird dann sein? Inzwischen haben wir das Ganze ein bisschen kürzer gefasst und sagen, na ja, vielleicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Was glaubst du? Wie schaut deine Idee von der Kommunikation der Zukunft in den nächsten Jahren aus?
Ich wünsche mir, und dafür werde ich alles tun, dass Kommunikation dialogorientiert ist. Weg von Monolog vor Publikum, weg von Senden, ausschließlichem Senden hin zu Miteinander machen und einfach auch, glaube ich, um ein so vielfaches ehrlicher wird. Wenn, für mich wäre eine Revolution in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wenn Business-Kommunikation so wird wie private Kommunikation. Das wäre ein gigantischer Schritt nach vorne und ist noch nicht mal Rocket Science, weil wir ja alle im Privatleben ja auch irgendwie kommunizieren. Also manche wirklich nicht, ist okay, aber grundsätzlich kann das jeder, also wahrscheinlich 98% der Menschen können das. Und wenn man dieses Wissen, was man über Jahrtausende da angehäuft hat und nicht in den 100 Jahren Wirtschaftsgeschichte, wo man denkt, das ist professionelle Kommunikation, wenn man dieses echte Wissen nehmen würde und das transferiert auf Unternehmenskommunikation, haben wir schon eine Welt, wo es viel, 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 viel wünschenswerter ist, als es das jetzt ist.
Das fand ich ist jetzt ein perfektes Schlusswort fast schon gewesen, lieber Janis. Das wünschen wir uns auch, Nico, oder? Authentische, ehrliche, einfache Kommunikation, die nicht nur sendet, sondern auch erstmal zuhören kann. Und schauen wir mal, was es bringen wird die nächsten Jahre. Danke, lieber Janis, dass du Gast heute bei uns warst in dem Podcast. War sehr spannend, mit dir zu sprechen.
Ich danke auch ganz, ganz herzlich für deine Aufrichtigkeit. Und deine Direktheit. Ich habe sehr genossen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja immer. Ich hoffe nur, dass es wirklich so, dass es 1, 2 Menschen mal da draußen vielleicht zum Nachdenken anregt. Man kann ja immer noch danach das gleiche Leben führen, wie es vorher war. Aber
genau.
Diese Einladung zum Freidenken nochmal ist einfach, was mir unfassbar am Herzen liegt. Und das, vielleicht haben wir damit ja einen kleinen Schritt nach vorne heute gemacht. Oder dass Leute denken, was ein Idiot, geht gar nicht. Ist auch okay.